Ja, letzte Woche hatten wir ja Besuch. Besuch von Menschen, die sich dazu entschlossen haben, den Menschen zu dienen, den sonst keiner dienen will. Den Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen. Menschen, die beschlossen haben, Obdachlosen zu dienen. Obdachlosen dienen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich da so drüber nachgedacht hat, kam mir einiges in den Sinn, worüber hier in der Gemeinde in den letzten Wochen auch durchaus ab und zu gesprochen wurde. Die Überlegung, ob wir nicht als Gemeinde vielleicht auch die Aufgabe haben, den Obdachlosen hier in unserer Stadt zu dienen. Und wenn das unsere Aufgabe ist, wie kann das aussehen und was brauchen wir dafür? Um das zu tun, brauchen wir eins ganz bestimmt, Demut. Wir müssen also handeln, ohne selbst daraus Vorteile zu ziehen, nicht nur unsere eigene Anerkennung zu sehen. Und wir brauchen Mut, denen zu dienen, die sonst von allen verachtet werden. Ja, und es ist egal, was es uns kosten mag. Manchmal kostet es uns nur unseren Luxus, manchmal auch mehr. Wir haben viel über Demut in den letzten Wochen gehört. Wir haben vor einigen Wochen schreckliche Nachrichten aus Afghanistan erhalten. 10 Menschen, die dort gedient haben, die Gott gedient haben, die anderen Menschen gedient haben, wurden ermordet. Ich habe mich gefragt, was hat sie dazu befähigt, diesen Menschen zu dienen? Warum konnten sie gehen? Sie waren bereit, sich vor Gott zu demütigen. Demut bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Demut bedeutet, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ernst zu nehmen, auf das zu hören, was Jesus uns gesagt hat. Demut bedeutet, nicht mehr sich selbst leben, sondern Jesus lebt in uns. Ich lade euch ein, doch mit aufzuschlagen in 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 11. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Petrus hat hier an die Christen in Kleinasien geschrieben. Er erinnert sie daran, dass Christsein demütig sein heißt und dass in der Demut die Kraft liegt, standhaft zu bleiben, egal wie die äußeren Umstände sind. Aber wovor soll man demütig sein? Und vor wem? Und wie funktioniert demütig sein eigentlich? In Vers 5 steht, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Es geht hier um die gegenseitige Unterordnung. Zuerst die Jüngeren unter die Ältesten und die Älteren in der Gemeinde. Wir wissen nicht, warum Petrus ihnen das schreibt. Wir wissen nicht, warum er sie ermahnt. Aber was wir wissen, ist, dass es eben nicht immer leicht ist, sich anderen unterzuordnen. Sei es nun die Gemeindeleitung oder Menschen, die weiser sind als wir, die mehr Erfahrung haben. Und die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass vor allem ich so meine Probleme damit habe. Und vielleicht kennen auch einige von den Jüngeren hier das auch. Da sind Menschen, die haben mehr Erfahrung als wir, die sind älter als wir. Ja, und möchten uns helfen, möchten uns einen guten Rat geben. Doch wir meinen, dass unsere Ideen, unser Elan alles ist, was wir brauchen, um was Neues voranzubringen. Dabei wissen wir auch ganz genau, es ist gut, wenn wir auf die hören, die uns was zu sagen haben, auch wenn es unsere Motivation braucht. Aber wir haben die Chance, aus dem Erfahrungsschatz der Älteren zu lernen. Aber sich einander unterordnen, das gilt nicht nur für die Jüngeren unter die Älteren, sondern das gilt auch für uns untereinander in der Gemeinde. Wir sollen einander in Demut begegnen, aufeinander Acht haben. Und da wird auch deutlich, ebenso wie wir Jüngeren uns den Älteren unterordnen sollen oder der Gemeindeleitung, sollen auch diese uns in Demut begegnen. Das heißt also auch, dass wir von ihnen ernst genommen werden, unsere Ideen und Fragen. Dass wir die Möglichkeit bekommen, gerade auch von euch Älteren zu lernen. Denn ihr habt die Lebenserfahrung und das Wissen, das uns fehlt. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie gut das gerade hier in der Gemeinde funktioniert. Und was eine Gemeinde alles schaffen kann, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sagt, ja, wir wollen einander so begegnen. Und die Gemeinde ist auch ein Ort und soll auch ein Ort sein, wo wir genau das lernen können, einander in Demut zu begegnen. Aber Petrus spricht in dem Text ja nicht nur davon, dass wir in der Gemeinde demütig und liebevoll miteinander umgehen sollen. Nein, er spricht auch von einer höheren Ebene. In Vers 6 und 7 steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Hier geht es also auch darum, sich vor Gott zu demütigen. Die Demütigung vor Mitchristen ist ein Bild dafür, was es heißt, sich vor dem Herrn der Herren zu demütigen. Und was genau bedeutet es denn, sich vor Gott zu demütigen? Wie geht das? Auch auf diese Frage gibt Petrus uns die Antwort in dem Text. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Die meisten von euch kennen den Vers wahrscheinlich in der Luther-Übersetzung, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sehr beliebt auf allerlei Postkarten oder auf einem kleinen Zettelchen als Ermutigung für irgendjemanden, bei dem gerade das totale Chaos im Leben herrscht oder der Stress hat, was Finanzen angeht oder die Eltern, wo die Kinder einen Lebensweg einschlagen, der ihnen nicht passt oder wir als Kinder, wo unsere Eltern Entscheidungen treffen, wo wir dann nur denken so, nee, das können wir nicht verstehen, das wollen wir nicht verstehen. Wo man anfängt, sich Sorgen zu machen über alles und jedes. Und ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, diesen Vers zu nehmen, um an Gottes Treue in unserem Leben zu erinnern. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber es steckt noch mehr drin. Und ich habe in der Vorbereitung in verschiedenen Übersetzungen gelesen und bin eben an der Version von der Elberfelder hängen geblieben. Und die hat mir einfach einen neuen Blick geöffnet. Ich lese die beiden Verse nochmal. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Es geht hier also nicht in erster Linie darum, dass Gott treu zu uns steht, auch wenn das mit in dem Vers drin steckt. Es geht darum, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen. Gott, Gott sein lassen. Anzuerkennen, dass er alles in der Hand hat, dass er sich um alles kümmert. Unsere Aufgabe ist es, genau das anzuerkennen. Wir können nicht die Welt retten, wir sind nicht in der Lage, alle Probleme zu lösen. Aber Gott kann es. Er hat die Macht über alles. Auch über die Dinge, die wir nicht überschauen können. Und wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen anerkennen, dass er sich darum kümmert. Und wir tun gut daran, ihm da zu vertrauen und auf das zu hören, was er uns sagt. Auch wenn wir das oft nicht hören wollen, wenn wir nicht den Weg gehen wollen, den er für uns geplant hat. Und das bedeutet manchmal auch, dass wir zulassen, dass Gott sich um unsere kleinen Alltagssorgen kümmert. Wenn wir es Gott überlassen, sich Sorgen zu machen, dann werden wir freigesetzt, um unseren Auftrag zu erfüllen. Dann brauchen wir uns nicht immer um alles Gedanken machen, sondern können losgehen und sagen, ja, da willst du mich haben, da gehe ich hin. Und das ist jetzt auch nicht nur eine fixe Idee von Petrus, der ja gern auch mal mit der Tür ins Haus gefallen ist und gesagt hat, ja, so müssen wir das machen und dann geht das schon. Sondern letztendlich sagt er was Jesus in der Bergpredigt schon gesagt hat. Matthäus 6,33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wenn wir auf Gott vertrauen, ihn für uns sorgen lassen, uns demütigen, unter das beugen, was er uns aufträgt, dann wird Reich Gottes gebaut. Wieso hilft ausgerechnet Demut? Wieso hilft Demut, Reich Gottes zu bauen? In Versen 8 und 9 steht, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wer demütig ist vor Gott und seine Macht anerkennt, wird wachsam. Der weiß, dass es jemanden gibt, der versucht, die Christen von Gott wegzuziehen. Ein hochmütiger Christ denkt leicht, ich hab ja Jesus, mir kann gar nichts passieren, mit Jesus geht's mir immer gut. Und vielleicht hat er sogar die Erfahrung gemacht, wie reich Gott ihn schon hier beschenkt. Er läuft unter Umständen aber auch Gefahr, sich wieder von Gott abbringen zu lassen. Er sieht nur die Erfolge. Alles läuft glatt. Vielleicht schleicht sich dann ja auch der Gedanke ein, dass er ja auch so ein ganz toller Mensch ist. Er beginnt vielleicht zu denken, ach, ich bin ja so begabt. Ich habe so viel geschafft. Und dabei merkt er gar nicht, wie sehr er sich immer auf seine eigenen Fähigkeiten verlässt. Vergisst, dass es Gott ist, der ihm diese Fähigkeiten gegeben hat. Ja, Gott hat ihm den Erfolg gegeben. Und dann passiert was, womit er gar nicht gerechnet hat. Das kann sein, dass er seinen Job verliert, weil die Firma schließen muss. In der Familie gibt es einen Riesenstreit. Er erfährt, dass er eine schlimme Krankheit hat. Ein Mensch, den er liebt, hat einen schweren Unfall, ist nun behindert oder gar tot. Oder er fällt in alte Verhaltensmuster ein und alte Lieblingssünden holen ihn wieder ein. Er gerät wieder in alte, Süchte, Gedankenmuster. Das Leben läuft auf einmal nicht mehr rosig. Dann machen sich auch schnell mal Zweifel breit. Ist Gott noch da? Kann er wirklich helfen? Liebt er mich? Oder ist nicht alles nur Fake? Wie soll ich bei all dem Chaos noch glauben, dass Gott wirklich da ist, dass Gott gut ist? Dann geht er, um sich abzulenken, zum Fernseher, macht den Fernseher an und was sieht er? Am einen Ende der Welt stehen die Wälder in Flammen und sie kriegen die Feuer nicht gelöscht. Gleichzeitig ertrinken andere Menschen am anderen Ende der Welt in Wassermassen, können sich kaum retten vor Wasser. Ist Gott noch in der Welt? Schert er sich wirklich um die Menschen? Gibt es ihn überhaupt? Wenn man all das sieht, könnte man wirklich zu dem Schluss kommen, dass Gott uns verlassen hat. Es passiert so viel Schreckliches um uns herum. Und dann könnten wir dem Teufel wirklich gestatten, wie ein brüllender Löwe umherzugehen, um uns zu verschlingen. Oder wir befolgen einen Rat, den Martin Luther mal gegeben hat. Wir müssen von Gott weg zu Gott hinflüchten. Wir müssen von Gott weg zu Gott hinflüchten. Also da, wo wir Gott nicht verstehen, zu dem Gott zu wieder zu flüchten oder zu dem zu flüchten, uns auf das zu verlassen, was wir von Gott wissen. Und davon spricht auch Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Zweifel und Anfechtungen sind nichts Schlimmes an sich, aber wir müssen damit zu Gott gehen. Und wir dürfen uns von diesem nicht von Gott wegdrängen lassen, sondern wir sollen im Glauben standhaft bleiben. Wir sollen bei Gott bleiben, weil genau da unser Platz ist. Und wenn wir fest im Glauben bleiben, dann können wir auch Versuchungen widerstehen. Wir können Gott treu sein. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott treu ist. Und dazu gehört auch zu wissen, wenn wir in Zweifel und Anfechtung sind, wir sind nicht alleine. Es geht anderen Christen ebenso. Oder vielleicht auch schlimmer. Petrus schreibt an die Gemeinde des ersten Jahrhunderts. Nach und nach beginnt die Verfolgung. Noch nicht im großen Stil. Aber es wird für Christen immer schwerer. Sie können am gesellschaftlichen Leben nur noch bedingt teilnehmen, weil in vielen öffentlichen Veranstaltungen im Theater werden heidnische Kulte verherrlicht. Oder es finden Geschäftsessen in Götzentempeln statt. Da können sie als Christen natürlich nicht hingehen. Weil da würden sie dann ja implizit anderen Göttern dienen. Oder im Staatsdienst konnten sie auch nicht mehr arbeiten. Wenn da jemand einen Job hatte, hat er den ziemlich schnell verloren, beziehungsweise aufgeben müssen, weil auch das mit dem Götzendienst verbunden war. Und die Heiden, die fingen an, den Christen genau das vorzuwerfen, was die Christen an ihnen kritisiert haben. Götzendienst, Unzucht, Verbrechen und was einem noch so alles einfällt. Aber dadurch, dass Petrus sie daran erinnert, dass es auch andere Christen gibt, in anderen Teilen der Welt, denen es ähnlich geht, ermutigt er sie auch. Ja, es ist schlimm. Aber bleibt am Glauben dran, wie auch eure Geschwister. Steht füreinander ein. Die Kämpfe sind nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Eher im Gegenteil. Dieser Widerstand zeigt nur, wie viel Angst die Menschen um euch herum davor haben, welche Konsequenzen ihr falsches Leben hat. Sie sind ein Zeichen dafür, dass ihr dem allmächtigen und einzig wahren Gott dient. Und auch wenn die äußeren Umstände eine andere Sprache sprechen, Gott ist da. Er hilft euch. Er steht euch bei. Ihr seid nicht allein. Auch wenn das nur ein kleiner Trost ist, es geht anderen Christen auch so. Überall wird der Widerstand größer. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das mit uns zu tun hat, könnte man denken, ihr fragt euch zurecht. Uns geht's ja gut hier. Wir sitzen hier in unserem gemütlichen Gemeindehaus, haben mittlerweile einen richtig schönen Fußboden, hier ist es warm, wir haben gute Musik. Wenn wir gerade mal keine Lust auf Gemeinde haben, aber irgendwo eine gute Konferenz ist, steigen wir ins Auto, fahren hin. Ja, okay, ab und zu lacht uns mal jemand aus, aber puh, wen interessiert's? Das ist jetzt ja nun auch nicht so tragisch. Aber wir merken doch auch, dass auch hier die Stimmung gegen Christen wieder schlechter wird. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Vorwürfe vom Christeville vor 2 Jahren. Oder letztes Jahr, da hatten wir ja auch Riesenwiderstand, als der Kongress hier war. Oder als die beiden Bibelschülerinnen von Brake im Jemen ermordet wurden. Oder noch dichter dran, die Ermordung von 10 Helfern in Afghanistan. Da wurde in den Medien oder auch von vielen anderen Menschen gesagt, was gehen diese Verrückten auch in diese Länder? Warum müssen sie da missionieren? Warum müssen diese Christen immer dahin gehen, wo sie genau wissen, dass sie irgendwann umgebracht werden? Die sind doch selber schuld, dass sie jetzt tot sind. Sie haben es nicht besser verdient. Insbesondere, wenn man so im Internet unterwegs ist und sich so manches Mal in die Kommentarleisten von einigen Online-Zeitungen oder so begibt, also da wird einem echt schlecht, was die Leute da vom Stapel lassen. Das ist, da spricht Hass, Geringschätzung, Verachtung für Christen. Und ich finde das manchmal unerträglich. Und da sagt noch mal einer, dass Christen nicht angegriffen werden. Klar, es ist nicht im großen Stil, wir müssen hier nicht um unser Leben bangen. Aber ich denke, dass wir alle durchaus mitbekommen haben, was eben im Ausland los ist, wie es unseren Geschwistern dort geht. Und ich muss sagen, wenn ich das höre, macht es mich zutiefst betroffen. Es ist unvorstellbar, wie unsere Geschwister in anderen Teilen der Welt behandelt werden. Und wir, die wir darum wissen und in Sicherheit leben, wir haben die Pflicht als Christen, für unsere Geschwister im Gebet einzutreten. Oft haben wir auch einfach keine anderen Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten, die wir haben, die müssen wir nutzen. Und wir haben einen Gott, zu dem wir das bringen können. Einen Gott, bei dem alles möglich ist. Und wir müssen ihn darum bitten. Und dieses Vertrauen in ihn, das Wissen, dass er handeln wird, das Wissen, dass wir nicht handeln können, sondern wirklich ihn handeln lassen müssen, das ist Demut. Wenn wir vertrauensvoll füreinander einstehen im Gebet, wird das, was wir hier in unserer Ortsgemeinde an Demut eingeübt haben, auch sichtbar werden. Nicht nur hier, sondern auch über unsere Grenzen hinaus. Denn daran zeigt sich, dass wir wissen, wo unsere eigenen Grenzen sind. Dort, wo wir handlungsunfähig sind, ist unser Herr handlungsfähig. Und das hat Auswirkungen hinaus in die Welt, über die Grenzen, über die Wände hinaus von unserem Gemeindehaus. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Wenn wir treu sind, werden wir den Lohn dafür erhalten. Und wir werden erleben, wie Gott uns ausrüstet. Auch dann, wenn wir selber nicht mehr wissen, wie wir die Situation durchstehen sollen. Wir hören davon oft in unterschiedlichsten Zeugnissen. Manchmal greift Gott wirklich nur in Kleinigkeiten ein, sei es jetzt ein verlorener Schlüssel oder das Auto springt morgens nicht an, wenn wir spät dran sind. Aber Gott handelt auch genauso groß und großartig. Da könnten sicher auch viele von euch Geschichten erzählen, wo Gott wirklich in eurem Leben große Wunder getan hat. Und auch wenn wir in die Geschichte schauen, finden wir immer wieder Berichte von Menschen, die bereit waren, alles zu geben für ihren Herrn. Angefangen bei den Aposteln wie Petrus, über Dietrich Bonhoeffer, der im Dritten Reich Widerstand geleistet hat. Viele unzählige Christen, die heute auch noch Tag für Tag in der Verfolgung leben, die leiden müssen, die bereit sind, ihr Leben zu geben für den Dienst an dem Herrn und an den Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, dass gerade die Geschehnisse in Afghanistan für uns das Ganze nochmal konkreter gemacht haben. Und mich hat das sehr ins Nachdenken gebracht, was ich gehört habe. Wie kann ich mein Leben so leben, dass ich Gott die Ehre gebe? Wie kann ich ihm wirklich dienen? Bin ich bereit zu gehen, wenn Gott sagt, geh? Auch wenn ich weiß, dass ich nicht zurückkomme? Sind wir bereit, Risiken für Gott einzugehen? Unsere gemütliche Couch zu verlassen? Ich denke, dass es auf jeden Fall wert ist. Petrus sagt in dem Bibeltext zu den Christen in Kleinasien, dass Gott bei ihnen sein wird. Dass Gott denen treu ist, die ihm gegenüber treu sind. Und dass er sie im Leiden stärken wird. Dass er sie durch Leiden hindurchträgt. Eigentlich eine ganz schön krasse Aussage. Durch das Leiden wird Gott die Christen in Kleinasien stärken. Durch das Leiden wird Gott uns stärken. Oft wünschen wir uns, dass Gott uns vor allem Leid bewahrt. Aber habt ihr auch vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, dass Gott uns gar nicht immer vor Leiden bewahren will? Ich finde es herausfordernd, so zu denken. Gott lässt es manchmal auch zu, dass wir leiden, damit wir dadurch gestärkt werden. Vielleicht in den kleinen Anfeindungen, die wir früher mal erlebt haben. Vielleicht haben die uns darauf vorbereitet, dass wir heute mit anderen Sachen fertig werden, mit größeren Anfeindungen fertig werden. Oder wenn wir mal einen großen Fehler gemacht haben. Sicher findet es Gott nicht gut, wenn wir uns in ein finanzielles Chaos reinmanövrieren oder wenn wir andere Menschen schlecht behandeln. Oder. Nein, da freut Gott sich garantiert nicht drüber. Aber wir brauchen Vergebung und er hat uns durch Jesus vergeben. Wenn uns vergeben ist, ist unsere Vergangenheit aber nicht ausgelöscht. Aber sie macht uns nicht mehr abhängig, im Gegenteil. Wir haben die Möglichkeit, in der Vergebung zu leben und aus dem zu lernen, was gewesen ist. Wir haben dadurch Sachen gelernt, wo wir jetzt anderen beistehen können, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir viele Menschen um uns herum verloren haben, durch Krankheiten oder Unfälle. Es ist hart, wir verstehen es nicht, wir machen Gott Vorwürfe. Aber in den Zeiten sind wir so sehr auf Gottes Gnade angewiesen, auf seinen Trost, auf seine Liebe, dass er uns dann noch viel näher zu sich ziehen kann. Und wenn wir dann bereit sind, das zu empfangen, was er uns geben will, dann wird er uns wieder aufrichten. Und wir haben dann die Möglichkeit und die Erfahrung, um anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie wir einmal gewesen sind, zu unterstützen. Sie im Gebet zu tragen, für sie mitzuglauben, sie zu Gott zu bringen. Gott zwingt uns nicht dazu zu dienen. Aber er wünscht es sich von seinen Kindern, dass sie sich unter seine mächtige Hand demütigen und dass sie im Vertrauen auf ihn anderen Menschen dienen. Dieser Dienst kann so unterschiedlich aussehen, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Es gibt Menschen, die sollen ins Ausland gehen und da den Menschen dienen, die Gott vielleicht sogar verachten. Andere sind dazu berufen, der Gemeinde zu dienen, zu der sie gehören. Wieder andere sollen den Menschen dienen in der eigenen Gesellschaft, wo sie leben, die am Rande stehen. Oder sie sollen ihrer Familie dienen, in der sie leben, die sie lieben. Egal wie dieser Dienst aussieht, eins ist sicher, eins ist allen gemeinsam. Sie dienen Gott. Sie demütigen sich unter ihren Herrn und werden dafür mehr erhalten, als sie sich vorstellen können, weil sie den Auftrag wahrnehmen, den Gott ihnen gegeben hat. Der Dienst kann also heißen, zu Hause zu bleiben und sein Leben weiterzuleben. Es kann heißen, dass wir durch manche Bedrängnis gehen. Aber wir können uns darauf verlassen, dass der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen.